ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. In den vergangenen 3 Folgen haben wir hier im Podcast weltliche Kantaten von Johann Sebastian Bach besprochen, die für den Hof des Fürsten Leopold in Köthen komponiert worden sind. Und heute, ja, da bleiben wir noch ein wenig in Bachs Köthener Zeit, zumindest vermuten wir das, dass er dort die Hochzeitskantate »Weichet nur, betrübte Schatten« komponiert hat. Bei den Glückwunschkantaten, die wir in den letzten Wochen hier behandelt haben, da war die Zuordnung nach Köthen ja schon über den Text völlig klar. Bei dieser Hochzeitskantate »Weichet nur, betrübte Schatten« ist das nicht der Fall, zumal auch die Quellenlage alles andere als eindeutig ist. Aber wir haben ja zum Glück den Michael hier und der kann uns jetzt mal erklären, wie das mit den Handschriften im Falle dieser Kantate ganz genau so abgelaufen ist.
Ja, lieber Bernhard, das kann ich mal probieren. Das ist total interessant. Die älteste Quelle zu dieser Kantate und man kann im Grunde sagen, der Überlieferungsträger, deswegen hat sich dieses Stück überhaupt erhalten, stammt aus der Feder eines 13 Jahre alten, hochmotivierten Schülers, der in Frankenhain bei Grevenroda gelebt hat. Das ist also so ein bisschen nördlich von Oberhof, mitten im Thüringer Wald. Die Rede ist von einem gewissen Johannes Rink. Der war zu dieser Zeit Schüler von dem durch und durch Bachianer Johann Peter Kellner, seines Zeichens Kantor in Grevenroda. Später dann übrigens Schüler von Stölzel in Gotha und wurde dann auch ein professioneller Organist. Und zwar da, wo du wohnst, mein lieber Bernhard, in Berlin, in der Marienkirche.
Nicht schlecht. Ja,
Johannes Rink, also wirklich wichtiger Organist, namentlich dann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und der hat halt wirklich schon in ganz jungen Jahren sich viel, viel Bach abgeschrieben. Unter anderem diese Kantate. Auf welcher Vorlage beruhen, völlig unklar. Vielleicht auf der Basis einer Vorlage von dem Johann Peter Kellner, der eben seinerseits viel, viel Bach gesammelt hat, der viel, viel Bach auf der Orgel gespielt hat und durch seine Abschriften auch wiederum eine ganze Reihe von Bach-Orgelwerken erhalten geblieben ist, die sonst nicht überliefert ist. Also im Grunde eine periphere Überlieferung. Und jetzt kann man natürlich auch mutmaßen, wie sind die an dieses Stück gekommen? Ist das ein Stück, was ursprünglich in Leipzig entstanden ist, in Köthen entstanden ist oder dass Bach tatsächlich mal von Köthen oder Leipzig in Richtung Thüringen geschickt hat. Da gibt es unterschiedliche Hypothesen. Er hatte ja auch in Thüringen Freunde und die haben auch mal geheiratet. Da sind wir jetzt schon beim Thema der Kantate, denn wir haben eine Hochzeitskantate vor uns.
Ja, aber ich würde noch gerne wissen, wie können wir die Entstehungszeit dieser Kantate so ein bisschen eingrenzen? Das geht ja dann irgendwie doch nur stilistisch oder können wir uns entlanghangeln an der Geografie?
Erstmal können wir ja sagen, wenn Johannes Rink das Werk 1730 abgeschrieben hat, hat es da schon existiert.
Das ist sehr gut. Messerscharf. So,
Messerscharf. Also später kann es nicht gewesen sein. Und wenn wir jetzt uns das Stück musikalisch anschauen, muss man sagen, die Form der Da Capo-Arien, der Rezitative, da fällt die ganz frühe Zeit schon mal heraus. Vielleicht würde man sagen, auch aufgrund der wirklich unglaublichen Reife dieser Arien, auch der Dimensionierung des Ganzen, dass es also allerfrühestens vielleicht späte Weimarer Zeit sein könnte. Es könnte vielleicht auch noch die Leipziger Zeit sein, aber alle sind sich eigentlich in der Bachforschung einig. Es passt vom ganzen Aufbau, auch von der Kammermusikalität des ganzen Stückes am allerbesten nach Köthen. Es gibt da ein paar Hypothesen, warum das direkt nach Köthen gehören könnte, vielleicht sogar auch autobiografisch für Bach sein könnte, aber da kommen wir gleich dazu.
Nähern wir uns doch erstmal über den Text dieser Kantate. Vielleicht wird da ja etwas klarer. Also Hochzeitskantate hast du schon gesagt. Was sagt denn der Text zu uns? Wohlgemerkt nicht Trauungskantate. Das ist ein gewisser Unterschied.
Ja, also der Text sagt ganz klar, Hier geht es um eine Hochzeitskantate und das kommt vor allem im 6. und im 8. Satz unverblümt zum Ausdruck. Im 6. Satz ein Rezitativ heißt es, und dieses ist das Glücke, das durch ein hohes Gunstgeschicke zwei Seelen ein Schmuck erlanget, an dem viel Heil und Segen prangelt. Also das ist eine Gratulation zur Hochzeit. Und im Schlusssatz heißt es dann, sehet in Zufriedenheit tausend helle Wohlfahrtstage, dass bald bei der Folgezeit eure Liebe Blumen trage. Und das ist natürlich ein Topos, den man immer bei Hochzeitsglückwünschen gebracht hat. Ganz am Schluss wird nach vorn geschaut und werden schon praktisch die Früchte dieser Verbindung vorhergesagt, nämlich die Kinder, die dann sicherlich bald kommen werden.
Wie viele Blumen.
Genau. Und ansonsten ist es so, die ganze Handlung, die jetzt um diese Glückwünsche herum gebaut wird, ist eine, in der drei Götter auftreten. Flora, die Göttin des Blühens und des Gedeihens, der Sonnengott Phöbus und Amor, der Liebesgott.
Ist klar.
So, und das Thema, was da beleuchtet wird, wir haben ja keine verteilten Rollen, es ist wirklich ein Erzähler. Deswegen ist ja dann auch eine Kantate nur für einen Sänger geworden, für eine Sopranistin. Es geht um den Wechsel der Jahreszeiten, die Vergänglichkeit von Pracht. Es wird ganz klar am Anfang erstmal deutlich gemacht, jetzt kehrt der Frühling ein. Also die dunklen Wolken des Winters werden beiseite geschoben. Und nun kann man spekulieren, heißt das vielleicht, dass diese Hochzeit, nach der wir suchen, Entstehungsanlass, tatsächlich im Frühling war? Oder ist das Ganze eher im übertragenen Sinne zu sehen? Es könnte ja auch sein, dass es für einen der beiden neuen Ehepartner nicht die erste Hochzeit war und dass dem vielleicht eine schwierige Zeit vorausging. Ja, also vielleicht erste Frau gestorben, jetzt wird nochmal geheiratet. Also geht praktisch nach einer düsteren Winterzeit in der Seele jetzt der Frühling los. Es wird ja dann auch ein bisschen beschrieben, dass eben im Frühling Amors Pfeile am allerbesten treffen. Es heißt ja in der dritten Arie, wenn die Frühlingslüfte streichen und durch bunte Felder wehen, pflegt auch Amor auszuschleichen, um nach seinem Schmuck zu sehen, welcher glaubt man, dieser ist, das ein Herz, das andere küsst.
Ja, und nun wunderbar. Hast du ja schon richtig schön gespoilert, wie die jungen Leute heute sagen, in Bezug auf etwas Autobiografisches. Denn schauen wir uns die Situation von Bach an, 1720, 21 ja. In Köthen, dann ist es genau die von dir beschriebene.
Also es würde natürlich wunderbar passen und wir wünschen uns das auch alle, dass das tatsächlich die Musik ist, die Bach komponiert hat für seine eigene Hochzeit, die nicht im Frühling stattfand, sondern im Dezember 1721. Aber tatsächlich ging ihr ein, sagen wir mal, seelischer Winter voraus. Also mitten im Sommer 1720. Bach kommt ja aus Karlsbad von diesem Kuraufenthalt mit Fürst Leopold heim. Stellt fest, dass seine Frau, die er Wochen zuvor wirklich bei bester Gesundheit verlassen hat, seine erste Frau Maria Barbara, auf dem Friedhof liegt. Also riesengroßer Schock. Und man merkt auch, dass er tatsächlich in den Monaten danach offensichtlich so eine Art Lebenskrise hatte. Ganz plötzlich bewirbt er sich in Hamburg auf den Organistendienst der Jakobikirche, tritt die Stelle dann aber nicht an. Dann widmet er dem Markgraf Christian Ludwig von Brandenburg die sogenannten 6 brandenburgischen Konzerte, auch weil er wahrscheinlich aus Köthen weg will. Eigenartig. Und dann plötzlich im Sommer 1721 taucht diese junge Singejungfer aus Weißenfels am Köthener Hof auf, wird hier angestellt und innerhalb wirklich von 3-4 Monaten werden die beiden ein Paar und stehen dann schon im Dezember 1721 vorm Traualtar. Also gewissermaßen hat die Anna Magdalena bei Johann Sebastian Bach die Trauerwolken weggeblasen. Und das passt natürlich sehr schön zum Bild dieser Kantate. Weichet nur betrübte Schatten, heißt es. Frost und Winde geht zur Ruhe. Florens Lust will der Brust nichts als frohes Glück verstatten, denn sie trägt Blumen zu. Also hier kehrt der Frühling ein. Das könnte natürlich alles stimmen. Kritisch könnte man jetzt fragen, wieso komponiert er dann eine reine Sopran-Kantate? Will er erzwingen, dass die Braut selber ihre Hochzeitskantate singen muss? Und er auch irgendwie am Instrument, am Cembalo oder wie auch immer zugange ist? Kann alles sein, muss auch nicht sein. Aber ich finde, dass die Kantate, so wie sie aufgebaut ist, wie sie dann auch musikalisch wahnsinnig sensibel diesen Gegensatz dunkle Wolken, vielleicht auch dunkle Wolken in der Seele, Trauer und dann die Verkehrung in Freude, in Optimismus nachzeichnet, würde ich erstmal sagen, also auf jeden Fall konnte Bach ganz schnell etwas mit diesem Text anfangen, weil er diese Situation selber durchgemacht hat. Und vielleicht ist deswegen, das können wir ja schon mal vorwegnehmen, dieses Stück wirklich zauberhaft geraten. Also ich sage jetzt schon mal, es ist meine Lieblings-Köthener Kantate. Ich würde mich freuen, wenn es für seine eigene Hochzeit war. Aber nicht nur Johann Sebastian Bach hat geheiratet.
die vorstellen, aber ist natürlich wunderbar.
Herrlich.
Ich will ganz kurz noch als Unterscheidung hier das darstellen, dass also es sich um eine Hochzeitskantate handelt und nicht um eine Trauungskantate im engeren Sinne. Trauungskantate ist wirklich ganz klar für den Gottesdienst vorgesehen. Dann gibt es auch diese Unterscheidung vor und nach der Trauung. Hier, das kann man sich doch vorstellen als ein Musikstück, was auch irgendwo dann bei der Feier aufgeführt werden könnte. Also wo es eigentlich beliebig ist, wo man es aufführt.
Dass die eigentliche Feier musikalisch bereichert. Und jetzt komme ich nochmal auf Bachs eigene Hochzeit zurück. Da hat er es ja wirklich krachen lassen. Ja, also obwohl es die zweite Hochzeit ist, die man ja gemeinhin etwas zurückhaltender feiert als die erste, scheint das bei Bach nicht unbedingt der Fall gewesen zu sein. Wir haben zumindest aus dem Jahr 1721 leider nicht datiert in der Weinkellerrechnung von Köthen einen Eintrag, dass eben Bach die teuerste Weinsorte, die in Köthen zu haben war, feinsten Rheinwein, für eine irre Summe gekauft hat. Also ich glaube, wenn man sich's ausrechnet, sind es über 100 Liter Wein, den er erwirbt. Steht kein Datum dabei, aber es ist definitiv das Jahr 1721 und jetzt brat mir einer einen Storch, wenn das nicht für die Hochzeit gewesen sein sollte, lieber Bernhard.
Da kam die ganze Sippe zusammen und wir beide wären gern dabei gewesen.
So. Wer nicht?
Schauen wir auf die Musik. Es sind insgesamt 9 Sätze in dieser Solokantate, alle eben für Sopran Solo. Es sind nur ein paar Instrumente dazu. Schon so eine klassische Solokantate, kann man sagen. Ja, wie es das auch in Italien recht häufig gibt in dieser Zeit, dass eben kein Chor ist, auch nur wirklich nur eine Solostimme und die aber wirklich brillieren darf.
Genau, und in der wirklich strengen Abfolge Arie, Rezitativ, hier in dem Fall 5 Arien, 4 Rezitative, also das hat doch durchaus Überlänge und du sagst es völlig zu Recht, es entspricht absolut der zeitgenössischen Definition von Kantata.
Wir gehen als erstes unbedingt auf diese fantastische Eingangsarie rein. Wirklich höchste Kunst von Johann Sebastian Bach. Es ist ein klassisches ABA, wenn man das überhaupt so analysieren kann. Eigentlich ist die viel zu schade zum Analysieren, finde ich, ja. Aber das Interessante ist, es geht eben nicht schnell los und in der Mitte langsam und dann wieder schnell, wie das oft so ist, sondern es ist genau umgekehrt.
Ja.
Es geht langsam los, in der Mitte geht es ein bisschen schneller und dann wird es wieder langsamer. Ja. Und das folgt den Worten.
Das folgt den Worten und also dieser A-Teil ist für mich einer der eindrucksvollsten Beispiele für etwas, was ja die Söhne dem Bach so schön im Nekrolog nachsagen. Seine Melodien waren immer sonderbar und keinem anderen Komponisten gleich. Wie hier die Oboe schwebt und sich dann verwebt mit dem Sopran, das ist so zauberhaft. Also vielleicht der schönste Oboensatz, den ich von Bach überhaupt kenne. Vielleicht das Pendant im Geistlichen ist die Sinfonia zur Kantate 21. Dieses wunderbare Duett zwischen Oboe und Violine. Und hier der Grund für diese schwebende Melodie ist, hier soll, glaube ich, wirklich der Sonnenstrahl durch die dunklen Wolken kommen, der Frühling einziehen, weichet nur betrübte Schatten, Frost und Winde geht zur Ruhe. Und was so wirkungsvoll ist, wenn dann der Sopran einsetzt, dieses weichet nur, da spürt man eben diesen Sonnenstrahl, aber in dieses betrübte Schatten, das kostet er aus und geht da wirklich in eine Modulation hinein. Oh, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Also ich finde tatsächlich dieses ganze Stück, auch dann mit dem flotten Mittelteil, der dann wiederum ergänzt wird mit einer Wiederholung des A-Teils, das ist wirklich eine glaubhafte, großartige musikalische Darstellung des Frühlingseinzugs. Ich will es jetzt mal in ganz platten Worten sagen, das ist für mich Bachs Osterspaziergang.
Thank you.
Das ist also nochmal der Beginn gewesen, dieser Eingangsarie zur Kantate Weichet nur betrübte Schatten von Johann Sebastian Bach. Und dann folgen drei weitere Arien mit unterschiedlicher Besetzung. Es ist erst nur Basso Continuo, dann die Solo-Violine und dann die Solo-Oboe. Also gewissermaßen darf jeder mal hier ran. Kannst du vielleicht mal ganz kurz auf diese Arien eingehen?
Ja, also die nur vom Generalbass begleitete Arie, die ist dem Phöbus gewidmet. Phöbus eilt mit schnellen Pferden durch die neugeborene Welt, heißt es im A-Teil. Naja, und die schnellen Pferde, würde ich mal sagen, die finden im Continuo statt. Also der Cembalist und was da alles noch so in der Continuo-Gruppe spielt und schrammelt, muss ganz schnelle Notenwerte spielen, auch mit großen Tonsprüngen. Und da hört man wirklich die Pferde galoppieren. Also wunderhafte Darstellung. Dann auch nochmal so ein Kleinod, die Sopran-Arie jetzt von Solo-Violine begleitet. Hier ist der Text, wenn die Frühlingslüfte streichen und durch bunte Felder wehen, pflegt auch Amor auszuschleichen, um nach seinem Schmuck zu sehen. Und es ist auch eine ganz eigentümliche, ganz zauberhafte Melodik, die da die Violine die ganze Zeit spielt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die einfach für diese Frühlingslüfte stehen soll, die da gleich in der ersten Textzeile beschworen werden. Oder ob sie den Schmuck von Amor darstellen. Es ist jedenfalls auch hier eine dann wirklich zauberhafte Verbindung, die sich ergibt zwischen dieser sehr bewegten Violinpartie und dem Sopran da oben drüber.
Ja, das ist die zweite Arie mit Violine und dann ist nochmal die Oboe dran als Soloinstrument. Also obwohl eben die Gesangsstimme immer gleich ist, sorgt Bach dafür eine riesige instrumentale Abwechslung. Sich üben im Lieben heißt es da. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, eine Tanzarie par excellence. Ich würde sagen, es ist ein Passepied, so von der Form her. Und es hat einen ganz, ganz hohen Ohrwurmfaktor. Ja? Dieses sich üben im Lieben, in Scherzen sich herzen, ist besser als Florenz vergängliche Lust. Wie ich das jetzt vorgelesen habe, dieser natürliche Sprachrhythmus, den überträgt Bach in die Noten und heraus kommt wirklich ein Tanzsatz, der sich sofort tief ins Ohr einnistet.
Das war also die vorletzte Arie dieser Hochzeitskantate. Ja, ich habe schon gesagt, es gibt keinen Chor, demzufolge auch keinen Schlusschor, der irgendwie das Ganze rausschmeißermäßig begleiten könnte. Stattdessen aber dann doch ein Rausschmeißer und das ist eine Gavotte in Form einer Arie, die dann praktisch überleiten könnte auch in die Hochzeitstanzgesellschaft.
Vielleicht in den Tanz, genau. Du sagst es völlig zu Recht. Ich meine, die Gavotte steht ja gerne mal am Schluss von großen weltlichen Musikgebilden. Auch viele Opern hören mit einer Art gesungenen Gavotte, die dann vielleicht in Ballett übergeht, auf. Und hier ist es eben auch textlich der Rausschmeißer. Seht in Zufriedenheit tausend helle Wohlfahrtstage, dass bald bei der Folgezeit eure Liebe Blumen trage. Da sieht man ja regelrecht die ganze Hochzeitsgesellschaft jetzt nochmal anstoßen, dem Brautpaar vielleicht sogar Spalier stehen. Ja, und da eigentlich schon in der Arie vorher hat man ja, glaube ich, provoziert, dass die lauschende Gästeschar schon ein signifikantes Zucken in den Füßen hatte. Und vermutlich hast du völlig recht. Danach sind die einen aufs Tanzparkett gegangen. Und diejenigen, die nicht getanzt haben, die werden dann umso beherzter zum sauteuren Rheinwein gegriffen haben, wenn es denn für Bachs eigene Hochzeit gewesen sein sollte. Sie
Gigawatt am Schluss der Kantate weichet nur betrübte Schatten. Da haben einige getanzt, andere getrunken. Das haben wir gerade nochmal geklärt. Die allerletzte Frage dazu. Meinst du, dass Bach diese Kantate, wenn sie denn in Köthen entstanden ist, auch später wieder genutzt haben könnte? Das wäre ja möglich in bürgerlichen Kreisen in Leipzig. Mhm. Und es wäre vielleicht für Anna Magdalena mal eine der seltenen Möglichkeiten gewesen, noch als Sängerin aufzutreten.
Ja, also die musikalische Qualität dieses Stücks gibt das ja total her. Das Erstaunliche ist eben nur, wir haben dieses Stück nicht über Bachs eigenen Nachlass überliefert. Und tatsächlich ist es aber so, weil du jetzt sagst, vielleicht Repertoire-Stück, was man immer mal wieder hervorholt, wenn es gilt, Hochzeitsfeiern musikalisch auszustatten. Und das musste Bach in Leipzig auch. Und da gibt es tatsächlich so eine Wunderwaffe, die er hatte, nämlich O holder Tag, erwünschte Zeit, die Kantate 210, die genauso eine Sopranenkantate ist. Da können wir 4 oder 5 verschiedene Fassungen nachweisen, weil er dann immer so ein bisschen den Text geändert hat, um es wiederum passend zu machen für den neuen Anlass. Komischerweise hat Weichelt nur betrübte Schatten in Bachs überlieferter Notenbibliothek keinerlei Spuren hinterlassen. Das erstaunt mich schon, gerade wenn es das Stück für die eigene Hochzeit gewesen sein sollte. Dann würde man ja schon davon ausgehen, dass er auch weiterhin diese Notenmaterialien hatte, schon allein aus nostalgischen Gründen dieses Stück auch nicht aus der Hand gegeben hat. Vielleicht ist es auch so gewesen, dass es tatsächlich irgendwie eine bestellte Hochzeitsmusik gewesen ist, die Bach von Köthen aus irgendwohin vielleicht nach Thüringen geschickt hat, vielleicht deshalb dann auch diese Überlieferung über Thüringen. Da gibt es tatsächlich einiges an Hypothesen. Mein Kollege Bernd Koska hat da in einem der letzten Bachjahrbücher auch diese Frage aufgeworfen. Er hatte da, glaube ich, einen Kantor aus Suhl, den er im Blick hatte, der auch just in dieser Zeit geheiratet hatte und irgendwelche Beziehungen zu Bach hatte, ins Gespräch gebracht. Aber wir alle können das nicht belegen. Ich finde nur weiterhin, eben weil es so eine wahnsinnig ergreifende Musik ist, will man sich eigentlich nicht vorstellen, dass Bach das zwischen Tür und Angel komponiert und dann weggibt und mit den Noten für den Rest seines Lebens nichts mehr zu tun hat.
Und wir bedanken uns nochmal bei Johannes Rink ganz herzlich, dass er schon im Alter von 13 Jahren dieses Stück für uns
nicht auf den Fußballplatz gegangen ist, sondern sich hingesetzt hat und dieses Stück für die Nachwelt gerettet.
MDR Classic.